Deutschlandfunk Kultur. Plus eins.
Heute mit Gesa Ufer. Herzlich willkommen und mit einem Plus eins, über das ich mich sehr freue, weil es endlich mal geklappt hat. Julia Latscher ist bei mir im Studio. Ich habe lange überlegt, wie ich dich wohl am geschicktesten vorstelle, aber ich habe mir überlegt, das machen wir gleich einfach zusammen, gemeinsam und gründlich. Nur so viel. Du bist mir eine sehr wichtige Freundin und das seit vielen Jahren. Eine, mit der man ausgesprochen gut sich kaputt lachen kann. Eine, mit der man aber auch je nach Lebenslage Rotz und Wasser heulen kann. Also auch für diese Sendung eine Top-Besetzung, denn heute geht es in Plus Eins wie immer um sehr viel Erfreuliches. Es geht um Familie, um Freundschaft, um das Leben. Aber in unserer Geschichte der Woche, da wird es diesmal um das gehen, was zum Leben untrennbar auch dazu gehört. Den Tod und das Sterben. Und zwar werden wir heute Felix kennenlernen, den Freund unserer Autorin Lücke, der unheilbar an Krebs erkrankt war und den sie in seinen letzten Wochen begleitet hat.
Und ich merke, mich hat das sehr erleichtert, diese Beschreibung. Zu sagen, halt, stopp, warte mal, Felix, wenn du stirbst, dann klar ist dann alles das vorbei, was du jetzt kennst. Klar sind die Freuden vorbei, mit deinen Kindern zu spielen, deine Frau zu lieben, deinen Freunden Fußball zu gucken oder was auch immer. Aber es gibt gute Gründe zu der Annahme, dass das, was danach kommt, viel schöner ist.
Also es geht heute um große Themen in Plus Eins und wir freuen uns, dass Sie zuhören. Mein Plus Eins heute, meine Lieblingsgästin, das ist Julia Latscher. Heute hat es endlich mal geklappt und haarscharf muss man sagen, weil wir im Grunde beide umringt sind von so Corona-Kandidaten über Bande. Wir haben beide so Fälle im näheren Umfeld. Wie schön, dass du da bist. Hallo Julia.
Ich freue mich auch total. Hallo Gesa.
Wir kennen uns jetzt seit ungefähr, wir wissen es nicht genau, 14 irgendwie so Jahren und haben uns kennengelernt auf dem Spielplatz in unserer Straße. Wir wohnen nämlich in derselben Straße. Ich kann aber nicht mehr genau rekonstruieren, welche Jahreszeit das eigentlich war. Und ich weiß auch nicht mehr so ganz genau diese Situation. Hilf mir.
Also ich weiß, dass ich mit zwei Kindern, meinen Sohn im Kinderwagen, der noch nicht sitzen konnte, der muss da irgendwie drin gelegen haben und ich sehe ihn im weißen Strampler, also würde ich Frühsommer sagen. Mhm. Und meine Tochter und ich war hin und her mit den Gegebenheiten Rollstuhl und Kinderwagen am Rumwursteln und da standest du dann strahlend neben
strahlend, mir natürlich.
Und hast mich von der Seite ziemlich frech angequatscht.
Okay, ja, man muss sagen, wir haben nämlich relativ viel gemein. Also wir wohnen nicht nur in derselben Straße, wir haben auch beide ziemlich Ähnliches studiert. Unsere, sagen wir mal, damals diplomatisch Männer hatten Ähnliches studiert, kamen beide aus Juraland. Später fiel uns dann auf, wir haben auch beide unsere Väter relativ jung verloren. Wir haben beide zwei Kinder, nämlich eine Tochter, einen Sohn. Wir haben beide ein Kind mit einer Behinderung. Und das war, glaube ich, das, was mich da auch so auf dich losschießen ließ, weil das so eine Rarität ist, dass man mal Mütter mit Kindern mit Behinderung sieht.
Ja, vor allen Dingen wahrscheinlich auch bei uns im Viertel. Und deswegen bist du da auch sehr zielstrebig auf mich zugekommen. Und dann hast du mich gefragt, was habt ihr denn für einen Hauptgewinn ergattern können? Und dann haben wir uns erstmal ausführlich über die Behinderung unserer Kinder ausgetauscht und dann schnell gemerkt, dass es noch viele, viele andere Themen eben gibt, über die wir wahnsinnig gut reden können.
Und insofern sind wir im Grunde sehr schnell zu so Wahlverwandtschaft geworden, weil unsere Familien auch so super zusammengepasst haben. Also wir haben eben die Kinder im gleichen Alter und bei dir ist es eben die ältere Tochter, die Behinderung hat, bei mir der jüngere Sohn. Ansonsten ist ja die Kombination identisch und das ist auch so niedlich, weil sich unsere Kinder, glaube ich, auch jeweils eben so das Geschwister gewünscht hätten, wie es in der anderen Familie ist. Und die verstehen sich also wahnsinnig gut. Wenn wir unsere Kinder vergleichen, dann hat Lotte wahrscheinlich deutlich mehr Pech gehabt. Wie beschreibst du eigentlich Lotte und ihre Behinderung?
Lotte beschreibe ich als sehr fröhliches, willensstarkes und lebensmutiges, jetzt kann ich nicht mehr Kind sagen, sie ist 18, als lebensmutige Tochter. die sehr auf Hilfe von anderen Menschen angewiesen ist, wenig selbstständig agieren kann. Sie sitzt im Rollstuhl, spricht vereinzelte Wörter wie Ja und Nein, Mama und Papa, aber nicht sehr viel mehr. Begreift unglaublich viel, kann aber eben sich nicht selbst organisieren und ist sehr, sehr wütend darüber, auch wahrscheinlich, das ist alles immer nur, sind vage Vermutungen, weil wir nicht in diese Kommunikation kommen, weil sie frustriert ist, dass sie bestimmte Dinge nicht mitteilen kann oder bestimmte Dinge nicht umsetzen kann und wird sehr, sehr wütend. Zum Glück nur mit ihrer Familie und weniger
insbesondere
in der
mit
Schule.
Der Mutter.
Genau.
Zum Glück. Ja, und man muss sagen, ja, aber die hat sich in den vergangenen Jahren auch sehr, sehr viel verändert. Also Lotte ist eben jetzt 18, aber Lotte ist inzwischen auch ausgezogen. Dafür ist Molly bei euch eingezogen. Darüber werden wir auf jeden Fall gleich noch sprechen. Und klar, Lotte ist jetzt 18, eigentlich genau das Alter, in dem einem die Welt offen stehen sollte. Das ist in Lottes Fall leider überhaupt nicht so. Und da geht es ihr natürlich in Zeiten von Corona wie vielen anderen, was allerdings junge Leute in einer Spezialsituation wie Lotte gerade durchmachen. Darüber reden wir gleich nochmal ausführlicher. Lotte liebt Musik. Wenn Lotte tanzt, dann ist das so unwiderstehlich und so ansteckend fröhlich. Und es gibt auch so tolle Situationen. Du hast mal erzählt, neulich war ich zum Beispiel bei einem Konzert, ich glaube Chili Gonzales, war es das? Du musst es nochmal erzählen, das war so eine super süße Geschichte.
Ja, das war das Weihnachtsgeschenk vorletztes Jahr für meine beiden Kinder. Und wir sind da gemeinsam mit einem Assistenten hingefahren, weil wir eben auch immer wieder Unterstützung von anderen brauchen. Und es fing schon an, dass es keinen richtigen Rollstuhlplatz gab und wir ziemlich herausgefordert und ich auch etwas gestresst war. Da musste sie auf so einem kleinen Plateau im Rollstuhl neben uns sitzen, völlig ungesichert. Dann ging die Musik los und es war sehr melancholisch und meine Tochter Lotte rief an bestimmten Stellen voller Freude oder auch Ungeduld dazwischen und alle total szenigen Menschen um uns herum drehten sich ständig in unsere Richtung und pscht und Kasimir, mein Sohn, versank schon im Stuhl und meinte, komm, wir gehen, das ist alles zu peinlich. Und dann hörte der Pianist auf zu spielen, nahm das Mikrofon und begrüßte ganz explizit Lotte im Publikum und wir seien so willkommen und er würde sich so freuen, dass wir da sind und dass er ganz berührt ist von den Stellen, an denen Lotte anfängt, dazwischen zu rufen. Und
dass er da wohl nochmal nachbessern muss.
Danach fanden uns alle toll und es setzten sich Leute auf den Fußboden, der Rollstuhl war umringt und alle tanzten mit Lotte.
Ja, das waren irgendwie die glücklichen Zeiten, als das mit den Konzerten so möglich war. Im Moment ist das echt leider ganz schön bitter für Lotte. Wie sieht ihr Alltag gerade aus?
Extrem gleichförmig. Also Schule hat im Juni geendet. Schule hat ja gar nicht mehr stattgefunden, auch die letzten Wochen und Monate. Lotte ist ausgeschult. Lotte hat keinen Beschäftigungsplatz. Sie ist werkstattuntauglich, wie es so charmant heißt. Das heißt, sie muss in einer Fördergruppe, wo Alltagsstruktur gegeben wird und eventuell auch kreatives Angebot, einen Platz finden. Die sind sowieso überfüllt und Menschen mit einer Schwermehrfachbehinderung, vor allen Dingen eben diese Unselbstständigkeit und im Rollstuhl sitzend, werden eher nicht genommen. Wir konnten keine Praktika organisieren. Das heißt, Lotte ist in ihrer Wohngruppe, in die sie gezogen ist und hat kein spezielles Programm. Und jetzt gerade dürfen die ja auch noch nicht mal mehr raus aus der Wohngruppe. Und das ist jetzt ja schon die zweite Phase, wo die da gefangen sind. Die sind jetzt alle in Quarantäne und die spielen und gucken Filme und kochen zusammen. Aber es ist ziemlich wild mittlerweile dort, auch emotional.
Mhm. Ihr telefoniert jeden Abend, soweit das geht. Man muss vielleicht doch auch noch mal so ein bisschen beschreiben, bei Lotte ist es noch mal so extra schwierig, auch rauszufinden, wo ihr Platz ist, weil sie bestimmte Sachen wahnsinnig gut kann und andere Dinge eben gar nicht. Also sie hatte eine Sauerstoffunterversorgung nach der Geburt und bestimmte Teile des Gehirns, kann man sagen, sind also ja im Grunde altersgerecht entwickelt und andere aber eben gar nicht. Irgendwann in der Schule wurde festgestellt, dass die sich selbst im Grunde Lesen beigebracht hat und auch ein ganz enorm gutes Zahlenverständnis hat. Aber wenn man eben mit ihr im Restaurant ist oder auf einem Konzert, dann spielt sie definitiv nicht so mit, wie das die Gesellschaft von ihr erwarten würde. Wo siehst du sie? Wo würdest du sie am liebsten später arbeiten sehen, leben sehen?
Also ich würde sie gerne da sehen, wo wirklich auch ihre Lebensfreude sich weiterentwickeln kann. Wahrscheinlich glücklicherweise geht sie nicht in eine Werkstatt, weil sie stupide Arbeiten langweilig findet. Und das zeigt sie direkt. Sie ist in einem Jugendtheaterensemble auch und das macht ihr total viel Spaß, weil das abwechslungsreich ist. Viele unterschiedliche Menschen, Musik, Darstellung, Begegnungen vor Publikum, Verkleiden. Die Vielfalt, die müsste ihr eigentlich gewährleistet werden.
Und wenn wir jetzt über diese speziellen, wirklich ja ultra miesen Zeiten sprechen, mies für ja fast jeden hier, aber dann nochmal für Lotte besonders, kommt es dir auch so vor, dass diese Kinder, diese Jugendlichen gerade so vollkommen unter den Radar gerutscht sind?
Absolut. Ich tausche mich da ja auch mit anderen Familien noch aus und ich kenne auch einige, die eben ihre Kinder oder Jugendlichen komplett zu Hause haben in diesen Zeiten und trotzdem aber auch Vollzeit arbeiten müssen. Und das ist, ja, das ist richtig dramatisch, die Zustände, die da herrschen. Und bei uns ist es das andere Extrem. Wir durften uns schon 8 Wochen lang im März, April nicht sehen, nicht besuchen. Jetzt eben wegen einer Positivtestung wieder wochenlanges Quarantäne sein und telefonieren geht halt auch sehr schlecht mit Menschen, die nicht unbedingt Worte zur Auswahl haben. Wir machen das natürlich per Bild und winken uns zu und werfen uns Küsse zu. Aber ich kriege überhaupt nicht mit, dass diese Systeme gerade irgendwie gesehen werden oder diese Einzelschicksale, dass darüber auch gesprochen wird, was da jetzt für ein Bedarf ist.
Ich habe das ja dann auch in ähnlichen Ausführungen, dass Kinder mit Behinderung und auch junge Menschen oder überhaupt Menschen mit Behinderung in dieser Gesellschaft wenig sichtbar sind. Also Klassiker wie mein Sohn werden dann also morgens mit dem Bus von A nach B verbracht in Spezialschulen, die im Grunde wirklich ungesehen von dem Rest der Gesellschaft ihren Betrieb machen. Dann gibt es später die Werkstätten, Ferien mit Spezialangeboten. Das heißt, es gibt ohnehin schon kaum eine gemeinsame Realität. Und in diesen Zeiten ist das irgendwie nochmal so ganz besonders augenfällig und schrecklich, gerade wenn dann also auch eine Erkrankung im Raum steht. Du hast erzählt, wenn Lotte jetzt krank würde, dann würde sie alleine in diesem Zimmer sitzen müssen.
Ja, sie würde da eben in Einzelquarantäne kommen und meine Tochter würde das gar nicht akzeptieren. Das kennt sie gar nicht, alleine im Zimmer bleiben müssen. Die schmeißt sich aus dem Bett und robbt irgendwie zur Tür und brüllt. Also das funktioniert in ihrer Lebenswelt überhaupt gar nicht. Also wir müssten da Dinge entwickeln, dass sie nach Hause kommt, dass wir eine Assistenz haben oder irgendwie Pflege, dass wir geschützt sind, dass wir ihr einen guten Rahmen bieten zum Genesen.
Hast du die Vorstellung, wie das eigentlich im Moment in anderen Ländern, in anderen Bundesländern läuft, ob es da in irgendeiner Weise bessere Lösungen gibt, gerade für Menschen wie Lotte?
Also jetzt so von einzelnen Lösungen habe ich gar nichts gehört. Ich habe auch mal recherchiert, weil ich selbst darüber was schreiben wollte. Es wird so wenig darüber kommuniziert. Ich weiß nichts aus anderen Bundesländern oder aus anderen Einrichtungen dort, dass es irgendwie tolle Lösungen geben könnte.
Wir drücken auf jeden Fall Lotte ganz, ganz feste die Daumen, dass sie einerseits an dieser Erkrankung vorbeirauscht und natürlich auch, dass sie auf jeden Fall irgendetwas findet, wo sie in Zukunft leben und arbeiten kann. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Anregungen und Geschichten für uns haben, möglicherweise auch aus diesem Umfeld, kleine oder große Alltagsgeschichten, gerne auch aus ganz anderen Lebenslagen, dann schreiben Sie uns gern an plus1@deutschlandradio.de.
Und sonst so?
Mein Ding in diesem Jahr.
Heute?
Ich bin Lea, ich bin 32 Jahre alt und ich bin Jüdin der dritten Generation. Warum ich mich wahrscheinlich viel mehr mit Antisemitismus als mit meiner jüdischen Herkunft beschäftigt habe, liegt daran, dass ich von meiner Familie nichts weiß. Und das hat sich vor ein paar Wochen geändert. Ich bekam auf der Arbeit eine E-Mail von einem jüdischen Verwandten in Israel. Den kenne ich aber gar nicht. Er ist 73 Jahre alt und Ahnenforscher. Und nun, nach so vielen Jahren, ist er auf einmal auf meinen Großvater gestoßen. Im Anhang der E-Mail war ein Brief meines Großvaters. Allein, dass er benannt wird, war für mich total krass. Für meine Mutter und für mich hat sich diese Geschichte immer angefühlt wie eine Betonwand. Wir wissen nicht mal, wo unsere Familie geboren ist. Und wir kennen nur die Namen von der Liste aus dem KZ. Als diese E-Mail kam, war auf einmal das Gefühl da, vielleicht ist da keine Wand. Vielleicht kann ich mehr wissen und vielleicht wird mich das verändern. Weil ein Teil von mir fühlt sich immer abgeschlossen an. Und es ist der Teil, der mir aber viel Traurigkeit beschert. Der Verwandte aus Israel hat mir dann ganz viele Fragen gestellt. Und ich habe meine Mutter angerufen. Meine Mutter kann sich aber an so vieles nicht erinnern. Dann hat sie erst mal Migräne bekommen. Ich habe angefangen, jeden Morgen mit meiner Mutter zu sprechen. Ich weiß nicht, wie man forscht, aber auf jeden Fall wusste ich dann den Namen meiner Urgroßeltern. Mich treibt seitdem eine unglaubliche Neugier, mehr zu erfahren und die Möglichkeit, aus dem Namen auf der Liste des KZs Menschen zu machen. Der Versuch fühlt sich an wie eine widerständige Geste. Und ich sag jetzt, wie sie heißen. Mein Urgroßvater heißt Emanuel Tabatschnik und meine Urgroßmutter heißt Gendia Konsens.
Mein Plus Eins heute ist nach wie vor Julia Latscher, studierte Philosophin, Mitvorständung bei der Stiftung Bildung, leidenschaftliche Streiterin für Inklusion und Diversität. Hallo nochmal.
Hallo.
Und gemeinsam begrüßen wir Sonja Eismann, Mitherausgeberin des Missy-Magazins und Expertin für Genderfragen aller Art.
Plus Eins. Die Antwort.
Hallo Sonja Eismann.
Hallo.
Heute geht es hier um ein klassisches Erziehungsthema. Wie können wir unsere Kinder in einer Welt, in der ja schon die ersten Strampler rosa oder hellblau sind, wie können wir unsere Kinder in dieser Welt dabei unterstützen, trotzdem ihre passende Rolle, ihre passende Identität zu finden? Julia, fällt dir eine Situation ein, wo vielleicht dein Sohn irgendwas anziehen wollte?
Also ich habe gnadenlos die ganzen Sachen von meiner Tochter ihm vererbt und er musste die erst mal tragen. Und das war eine Jeans, wo große Herzen hinten auf den Hosentaschen waren. Und die hat er aber wirklich sportlich auch angezogen. Und dann gab es die Rückmeldung aus der Schule und dann wurde die direkt abgelegt.
Echt?
Ja.
Sonja, wie ist das bei dir? Du hast doch auch da so jüngere Teilnehmer zu Hause, ne?
Genau, ja. Also bei uns ist das auch ein großes Thema. Also ich mache immer den Witz, dass meine jüngere Tochter, die ist jetzt 4, eine neue Schule des Feminismus begründet hat, nämlich den Prinzessinnen-Feminismus, wo Rosa regiert und Frauen sozusagen die Top-Mitglieder der Gesellschaft sind und die Jungs, die ja, die sind jetzt einfach nicht so wichtig, weil die nicht so schöne Klamotten anhaben. Also es ist eigentlich eher so eine neue Form des Matriarchats, das auch so ein bisschen ungerecht ist, aber das ist natürlich schon so eine krasse Form dieser Farbenintensität, die es da gibt. Und ich habe so viele Berichte gehört, auch von Eltern, von Söhnen, die dann gerne eine rote Hose oder eine blumige Hose in die Kita angezogen haben. Und dann kam eben auch auf einmal die Rückmeldung, das ist ja eine Mädchenhose. Und dann wurde die traurig in die Ecke gelegt. Und das bricht uns Eltern natürlich schon immer das Herz. Und ja, man fragt sich da, wie man darauf reagieren kann. Ja? Und einerseits denke ich so, wie ich es bei meiner jüngeren Tochter mache, nicht überdramatisieren, weil bei meiner älteren Tochter, die ist jetzt 11 und da war das dann so, dass auf einmal in der Grundschule rosa uncool war, irgendwie tussig, was ja dann auch irgendwie auch nicht so toll ist. Und da denke ich, das sind eben gewisse Phasen, die vorbeigehen. Also ich bin ja auch immer interessiert an Modetheorie und Geschehen. Und da weiß ich, dass Unisex-Mode immer stärker auf dem Vormarsch ist. Ja, es ist ja eigentlich komplett unverständlich, dass unsere ganzen Geschäfte noch so geschlechtersegregiert aufgebaut sind in Männer- und Frauenabteilung, Jungs- und Mädchenabteilung. Also das weicht sich schon immer weiter auf. Aber bei den Kindern kommt davon eben noch nicht viel an. Und einerseits sage ich, ja, das ist eine Phase, die müssen sie ausprobieren, ihre Identität checken, so was bin ich, wo finde ich mich ein, was gefällt mir. Und andererseits bin ich aber natürlich auch genervt davon, weil es natürlich auch ganz viel mit Marketing zu tun hat. Und ich finde auch, dass wir als Erwachsene und vielleicht auch die Leute in Bildungsprogrammen da durchaus offensiv sein könnten. Also zum Beispiel in der Kita meiner älteren Tochter hat der Erzieher, den es da gab, immer auch gerne mal rosa Polohemden getragen, um den Jungs zu zeigen, dass es cool ist. Und ich glaube, da müssen wir auch zeigen, dass es einfach eine Vielfalt gibt, die wir auch so leben.
Rosa Polohemden, das ist ja schon mal ein Anfang, aber er hat eben wahrscheinlich nicht rosa Röcke getragen. Und das finde ich so interessant, dass wir doch beobachten können, dass Mädchen und Frauen eigentlich alle Klamotten sich angeeignet haben, die auch Männer tragen. Aber andersrum, Männer sich offenbar sehr viel schwerer tun, Frauenklamotten anzueignen, oder?
Absolut, ja, das ist ja so eine gute These aus der Modetheorie, die ich auch sehr faszinierend finde. Und das zeigt ja auch, dass Mädchen da in gewisser Weise mehr Freiräume haben, was aber auch daran liegt, dass sozusagen das Männliche heute immer noch höher bewertet wird. Deswegen ist es sozusagen toll, wenn Mädchen mal einen Hammer in die Hand nehmen oder sich einen Männerhut aufsetzen. Mhm. Aber umgekehrt hapert es eben noch mit der Wertigkeit. Also sozusagen in so traditionellen Begriffen gesprochen, werten sich Männer ab, indem sie sich mit weiblichen Kennzeichen schmücken. Und da, denke ich, müssen wir auch dran arbeiten, dass wir nicht nur den Mädchen sagen, es ist toll, wenn du jetzt Feuerwehrfrau werden willst, sondern dass wir den Jungs auch mal beibringen zu stricken mit rosa Wolle oder was auch immer. Und ja, dass wir uns auch fragen, wie bewerten wir selber Dinge, die als weiblich oder männlich gelten. Ja.
Ich habe da auch noch eine schöne Geschichte, denn in der Computerspielwelt meines Sohnes herrschen auch einige Klischees und das GTA-Spiel, was gerade viele in seinem Alter spielen, und da hat sich ein Büro eingerichtet und es saß ganz klassisch eine Sekretärin mit großem Dekolleté und kurzem Rock in seinem Vorraum.
Die hat er sich selbst gebastelt.
Und dann statt immer nur zu schimpfen über das Computerspielen, bin ich da mal mit reingegangen und habe mit ihm geguckt, was ist denn hier sexistisch und wie kann er diese Klischees aufheben und muss es denn von einer Frau dieser Job besetzt sein? Kann das nicht ein männlicher Sekretär im anderen Outfit? Und da war der erstaunlich aufgeschlossen und fand das total spannend, auch mal so zu denken.
Und wer ist jetzt sein Sekretär?
Ganz aktuell weiß ich es nicht, aber ich bezweifle, dass es ein männlicher Sekretär ist. Aber es wird eine Frau sein ohne kurzem Rock und heißem Dekolleté.
Mir fällt noch ein, so eine Geschichte, dass nämlich unser Sohn sich auch eine Zeit lang sehr gerne Röcke und Kleider angezogen hat. Und steht ihm nebenbei bemerkt auch ganz vortrefflich. Aber er wollte immer so unbedingt auf den Spielplatz, auf den besagten Spielplatz, wo Julia und ich uns kennengelernt haben. Und da habe ich so auch an mir selbst leider feststellen müssen, dass ich das dann auch nicht mehr so gut fand. Und zwar habe ich das so von mir selbst so argumentiert, so, dann fällt er so auf, dann machen alle Witze über ihn und dann ist er ja auch noch behindert und so. Aber eigentlich, glaube ich, steckt dahinter doch auch so ein bisschen eben doch meine eigene Anpassungswut oder meine eigenen Vorbehalte, dann das Kind nämlich wirklich so auf die Straße zu lassen, wie es selbst möglicherweise will. Also ich finde deinen Hinweis, Sonja, dass man da doch auch selber noch ganz schön feststeckt in seinen Bildern, ganz, ganz clever an der Stelle.
Ja, ich denke auch, dass wir da alle nicht frei sind von irgendwelchen Vorurteilen. Wir sind ja auch von dieser Gesellschaft geprägt und das ist auch per se nichts, wofür wir uns jetzt selber fertig machen sollten. Das ist, glaube ich, einfach nur gut, das zu reflektieren und zu überlegen, wo das herkommt. Und wir existieren ja eben nicht im Vakuum. Ja? Also auch wenn wir unseren Kindern sagen, das ist so toll, dass du als Junge einen Rock trägst, dann kann es trotzdem sein, dass er negatives Feedback bekommt von seinen Peers, von den Leuten um ihn rum. Was auch wichtig ist, und das ist ja eigentlich auch cool, dass die Meinung anderer Kinder auch wichtig ist und nicht nur die der Eltern, weil das eben zeigt, dass unsere Kinder selbstständige Menschen werden, die nicht nur auf ihre Eltern hören, sondern eben auch auf ihre Umwelt. Und eben nicht jedes Kind, das mit Barbies spielt, wird dann eben hinterher eine total klischierte Person. Ich mache immer den Witz, ich habe auch liebend gerne mit Barbies gespielt, die meine Eltern mir gar nicht kaufen wollten. Mir hat sie der Onkel aus Amerika mitgebracht. Meine Töchter spielen heute noch damit und ich bin selber trotzdem Feministin geworden. Und meine Tochter liebt es auch, sexistische Beispiele aus dem Englischbuch Gender Nonconform umzuschreiben. Also ich glaube, wir müssen das einfach reflektieren. akzeptieren. Und ich finde es auch völlig in Ordnung, dass wir unsere Kinder davor schützen wollen, dass sie von anderen gehänselt werden. Ich glaube bloß, wir sollten einfach mehr darüber reden, das hinterfragen, mit unserer Umwelt drüber reden, auch mit den Bildungseinrichtungen drüber sprechen. Und es kann auch nicht schaden, ab und zu Druck so auf diese wahren Welt auszuüben, die meiner Meinung nach einen ganz großen Einfluss darauf hat, wie Kinder sich überhaupt Geschlecht vorstellen und Farben. Und ich finde es auch sehr lustig, dass man im Internet in Elternforen, wo sehr viel darüber diskutiert wird, auch so Begriffe findet wie ich erziehe meine Kinder zweifarbig. Nicht nur rosa oder blau, sondern sehr gut. Zweifarbig. Ein schöner neuer Begriff.
Die Wahrheit ist, dass ich vor unserem Gespräch noch nicht mal wusste, dass Rot offenbar eine Mädchenfarbe ist. Rosa und Blau kannte ich, aber dass Rot nun auch mit Mädchen assoziiert wird, das habe ich erst hier gelernt. Wie wir Kinder darin unterstützen können, gerade in Klamottenfragen immuner gegen den üblichen Gender-Quatsch zu sein. Das haben wir heute mit der Chefredakteurin des Missy-Magazins, Sonja Eismann, besprochen. Ganz herzlichen Dank dafür.
Danke auch.
Und wenn Sie, werte Hörerschaft, auch eine Frage haben, die Ihnen unter den Nägeln brennt oder an der Sie schon länger herumknabbern, dann nichts wie her damit. Schreiben Sie uns gerne an plus1@deutschlandradio.de. Mein Plus Eins heute, nach wie vor Großfreundin Julia Latscha, und wir kommen jetzt zu unserer Geschichte der Woche. Und dazu begrüße ich Corona-bedingt leider nur durch die Scheibe die Autorin und Regisseurin Ulrike Lücke-Langer. Herzlich willkommen zur Premiere bei Plus Eins.
Zur Premiere bei Plus Eins, genau. Hallo.
Lücke, du bist Radioautorin, du führst auch Regie. Auch bei Theaterproduktionen. Kannst du das so ein bisschen greifen, was deine Themen sind?
Meine Themen sind vor allem Themen, wo es um Menschen geht. Schicksale im weitesten Sinne. Und ich habe gerade ein Theaterstück gemacht mit Frauen zwischen 13 und 85 Jahren. Und da ging es eben genau um dieses, was geben wir als Erbe weiter, ohne dass uns das vielleicht immer bewusst ist.
Jetzt bringst du heute eine Geschichte mit. Es geht um den Tod und um das Sterben, genauer gesagt um den Tod und das Sterben deines Freundes Felix, den du in seinen letzten Wochen begleiten durftest. Er ist vor 2,5 Jahren gestorben. Wo und wie hattet ihr euch ursprünglich eigentlich kennengelernt?
Ich musste davor ein bisschen schmunzeln, als ich eure Kennenlerngeschichte gehört habe, weil Felix und ich, wir haben uns auch quasi mit unseren kleineren Kindern damals kennengelernt, die zusammen in Leipzig in den Waldkindergarten gegangen sind. Da haben wir uns kennengelernt, da habe ich Felix mit seiner damaligen Familie kennengelernt. Dann habe ich bald mitbekommen, dass Felix auch als Trainer für gewaltfreie Kommunikation arbeitet und habe angefangen, bei ihm Kurse zu besuchen. Und darüber haben wir uns angefreundet, hatten ein paar Jahre lang so eine entspannte Freundschaft miteinander. Und dann habe ich über den Mailverteiler der GfK, also gewaltfreie Kommunikation, hatte er so einen Mailverteiler, im Sommer 2016 eine Mail bekommen. Und die war überschrieben mit vorerst letzte Mail. Und in der Mail hat er geschrieben, dass er seit einer Woche weiß, dass er Prostatakrebs hat, mit Metastasen, auch schon in der Wirbelsäule. Und dass er diesen Verteiler stilllegen wird und dass er wahrscheinlich nie mehr GfK-Kurse anbieten wird.
Wie hast du reagiert?
Ich habe mich erstmal ein Stück zurückgezogen. Ich hatte gerade 2 Jahre vorher eine Freundin durch Krebs verloren und hatte so einen Gedanken wie, boah, nicht schon wieder.
Und dann seid ihr euch aber doch wieder näher gekommen und du hast offenbar beschlossen, ihn auch begleiten zu wollen mit Mikrofon.
Genau, das hat dann ziemlich lange gedauert, bis ich den Mut gefunden habe, ihn zu fragen. Ich habe schon in der Zeit, als ich ihn dann begleitet habe, oft empfunden, dass es für mich ein großes Glück ist.
Ja, also ich bin Felix, bin letztes Jahr 50 geworden. Was war wirklich wichtig, wenn ich zurückblicke auf mein Leben? Ich glaube, ich kann nur das sagen, was irgendwie alle Weisheitsbücher sagen, alle Forschungen über Glücklichsein, Beziehungen. Gelungene und misslungene und nicht, dass ich als Wissenschaftler jetzt irgendwelche Artikel veröffentlicht habe. Ja, auch kurzzeitige Beziehungen. Also was ich als GfK-Trainer sehe ich manche Leute nur für einen Tag oder für ein Wochenende. Und auch diese Kurzzeitbeziehungen merke ich, dass sie wie ein Schatz sind.
Das Erlebnis, was ich mit Felix hatte, dieses das Sterben zu erleben und auch den Tod zu sehen, das hat für mich in meinem Leben ganz viel verändert.
Lücke Langer, wo fängt deine Erzählung genau an?
Die Geschichte beginnt im Sommer 2016. Das ist der Tag, an dem Felix seine Diagnose bekommt. Felix ist da 48 Jahre alt und schlägt sich schon ungefähr seit einem Jahr mit körperlichen Beschwerden rum, für die aber keine Ursache gefunden werden kann.
Also ich habe den Krebs gemerkt, also Prostatakrebs habe ich nicht an der Prostata gemerkt, also nicht am verminderten Urinfluss oder sonst irgendwas. Da gab es schon was, aber das habe ich nicht bemerkt, nicht ernst genommen, sondern Rückenschmerzen.
Das hat Felix schon ein Jahr begleitet, dass er diese Rückenschmerzen hatte. Und erst nach dieser langen Zeit ist dann in einer Untersuchung der Verdacht aufgekommen, dass es Krebs sein könnte. Und diese Nachricht, dieser Prostatakrebs, der auch schon metastasiert ist in die Wirbelsäule und den Becken und das Lymphsystem, prallt bei Felix gerade in ein richtig volles Leben. Also Felix ist Wissenschaftler in der Nachhaltigkeitsforschung am Leipziger Umweltforschungszentrum. Er ist Trainer für gewaltfreie Kommunikation. Er ist Vater von 4 Kindern. 3 Kinder hat er mit seiner ersten Frau, 1 mit seiner zweiten Frau. Sein 5. Kind ist gerade unterwegs. Seine Frau ist hochschwanger im 8. Monat, als die Diagnose kommt. Und Felix lebt mit seiner ersten Frau und den gemeinsamen 3 Kindern und seiner neuen Familie in einer wunderbaren Bilderbuch-Patchwork-Familie. Und dann kommt die Diagnose. Dieser Julitag 2016, die Diagnose, es sind alle da, alle gehen zusammen ins Krankenhaus und erfahren, was die Schulmediziner bei Felix herausbekommen haben. Und wir hören hier seine älteste Tochter, Emilou.
Papa stand auf dem Balkon und hat uns zugewunken und ist dann runtergekommen. Und wir saßen in dem Garten und da hat er dann ihm die Diagnose genannt und gesagt ihm, was die Ärzte ihm noch für eine Lebenszeit geben. Ja, das war ein ganz intensiver Moment, weiß ich. Weiß auch, Papa hat auch ein paar Sachen gesagt und hat gefragt, ob wir was sagen wollen. Und ich weiß, dass meine Brüder beide was gesagt haben. Ich habe nichts gesagt, das weiß ich auch noch, weil ich überhaupt nicht gewusst hätte, was.
Die Tochter von Felix, Emilou, ist da gerade Anfang 20. Und die Ärzte raten Felix dazu, sich sofort operieren zu lassen. An der Wirbelsäule soll er sich operieren lassen, weil man verhindern will, dass es sonst zu einer Querschnittslähmung kommt. Und nun ist es aber so, dass diese Diagnose an einem Tag kommt, der Vortag von einer lange geplanten Hochzeit von Felix und Lilly ist. Der Termin beim Standesamt ist bestellt. Und dieser Hochzeitstermin liegt plötzlich am Tag nach der Diagnose.
Und dann sind wir von der Klinik aus im Taxi zur Goldschmiedin gefahren, haben uns die Eheringe abgeholt, die wir noch nicht hatten, und sind dann nach Hause. Und am nächsten Tag hatten wir Hochzeitstermin. So jedenfalls glaubten wir. Und wir sind dann mit unseren 30 Gästen von hier aus durch den Park dorthin gegangen, was sehr schön war, tolles Wetter. Und haben uns dann im Standesamt auf den Flur gesetzt und haben gewartet. Und dann hat uns niemand reingerufen. Und dann haben wir irgendwann mal geklopft und haben gesagt, wir haben noch jetzt Termin, was denn los wäre. Und dann haben wir gesagt, nee, heute nicht, gestern. Wir haben auf sie gewartet.
Nein!
Genau, die sind also einfach in der ganzen Aufregung, haben sie vergessen, wann ihr Hochzeitstermin ist.
Für einen Wahnsinn. Ja. Und dann?
Ja, und dann gab es da zum Glück eine Standesbeamtin auf dem Leipziger Standesamt, die Verständnis hatte für diese besondere Situation der Familie.
Es war ein wunderschöner Tag. Also meine erste Frau hat gesagt, es sei die schönste Hochzeit, die sie je erlebt hat.
Wart ihr auch verheiratet?
Bitte? Was, ja, wir waren, ja, 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 ja.
Okay,
das war schön als unsere eigene Hochzeit. Und es war so schön, weil alles da war. Der Tod war da. Und das Leben war da. Ich meine, wie soll mehr Leben da sein als mit einer hochschwangeren Frau? Es war Trauer und Abschied da. Es war Freude und Spiel da, Liebe. Es war alles da und es waren vor allem Leute da, die das alles haben dalassen sein können. Also die nicht keine Angst davor hatten, vor den Tränen, die nicht bloß die normalen Freudes- oder Abschiedstränen sind, irgendwie der Brautmutter oder irgend sowas, nur das Klassische, sondern halt Abschiedstränen, weil ich irgendwann demnächst mal sterben würde.
Boah, Lücke, das hört man aber schon, dass der Felix ein wahnsinnig reflektierter, unfassbar offener und ehrlicher Mensch ist, der ja offenbar aber auch umgeben ist von lauter solchen Menschen, dass diese Tochter da so darüber sprechen kann, dass die erste Frau wirklich neidlos sagen kann, das hier ist die schönste Hochzeit, auf der ich jemals war. Das sind schon auch besonders tolle Menschen, die du da getroffen hast über dieser Geschichte, oder?
Ja, das stimmt. Und ich muss sagen, ich habe das auch total genossen, die zusammen zu erleben, ja, die da miteinander durchgehen. Und das kann ich jetzt vielleicht einfach auch schon sagen, die das auch miteinander bis zum Schluss tragen. Das hat mich total berührt. Ein paar Tage nach der Hochzeit wird Felix dann an der Wirbelsäule operiert. Diese Operation gelingt auch und Felix ist nicht querschnittsgelähmt. Und etwa 2 Wochen später kommt dann Felix' Sohn, Felix' fünftes Kind, Jurek, auf die Welt. Das macht die Familie total glücklich. Felix ist froh, ihn auf dem Arm halten zu können. Und Felix sagt, dass er in dieser Zeit nach der Diagnose verschiedene Stimmen in seinem Kopf hat. Also es gibt da die Entscheidung zu treffen, auf welche Art von Therapien er sich jetzt einlassen wird. Und es gibt in ihm auch den Gedanken, wähle ich den Freitod. Felix entscheidet sich dann für einen komplexen Therapieplan. Also er nimmt sowohl die schulmedizinischen Behandlungen in Anspruch, also er hat ja diese Operation gemacht und dann bekommt er auch eine Chemotherapie und auch Bestrahlung. Und auf der anderen Seite versucht er aber auch, das alternative Heilspektrum auszuloten. Und das Ganze bleibt auch nicht ohne Nebenwirkungen. Und eine Therapie, die er macht, ist eine Antihormontherapie. Da wird dem Körper Testosteron entzogen, weil dieser Prostatakrebs sich von Testosteron ernährt.
So hatte ich mir mein Eheleben nicht vorgestellt als kastrierter Mann. Einfach die ganzen sexuellen Aspekte, aber eben nicht bloß die sexuellen, sondern einfach auch das Verlangen, was sie noch gar nicht sexuell äußert. Die Art und Weise, wie ich meine Frau anschaue, wie ich mich freue, wenn sie da ist. All das hat sich einfach stark geändert. Das nimmt schon viel Lebensqualität weg.
Was für eine krasse Geschichte.
Das ist einfach dieses ganze erste Jahr nach der Diagnose von viel auf und ab geprägt. Und ich habe die ersten 1,5 Jahre Felix beobachtet sozusagen über einen Internetblog, den er angefangen hat zu schreiben. Und dann bin ich da über einen Eintrag von ihm gestolpert, wo ich dachte, oh, Felix wird wirklich sterben. Wenn ich irgendwie noch mit ihm sprechen möchte und das aufnehmen möchte, dann muss ich das jetzt machen. Und dann habe ich Felix gefragt, ob er sich vorstellen könnte, mit mir Interviews zu machen. Und er hat sofort zugesagt. Und dann bin ich also zu Felix gegangen und hatte mein Mikrofon mit und habe gesehen, dass er auch schon ganz schön gezeichnet ist von der Krankheit. Also er war körperlich sehr zart geworden, die Haare waren grau geworden, also er sah schon sehr anders aus. Und dann haben wir angefangen zu reden.
Was ist gerade los bei mir? Ich bin immer mehr konfrontiert mit meiner Unfähigkeit, was zu tun. Also meine linke Hand ist einfach so wie taub. Das kann man sich so vorstellen, wie wenn man permanent so feine Lederhandschuhe anhätte. Das heißt, man merkt schon, wenn man irgendwas Grobes zugreift, aber eben, ich merke nicht, welcher Stoff unter meinem Finger ist und ob ich das, was ich jetzt zu greifen hoffe, wie mein Reißverschluss, ob ich den jetzt auch wirklich erwische oder nicht.
Felix war da schon in so einer Lebenssituation, wo sein Körper angefangen hat, bestimmte Funktionen nicht mehr ausführen zu können. Also das, was er jetzt hier eben beschreibt mit dem Arm, er konnte dann die Zeitung nicht mehr halten, er konnte nicht mehr richtig essen und konnte auch seinen kleinen Sohn Jurek gar nicht mehr hochheben. Und das hat ihn ziemlich beschäftigt, weil Felix sich Zeit seines Lebens als tätiger Mensch gesehen hat. Also er war irgendwie so ein Macher, er war so einer, der sich einbringt, einer, der wirken will. Und auf einmal ist er einer, der auf Hilfe angewiesen ist.
Also mein ganzes Leben lang habe ich eher gegeben als genommen. Und jetzt einfach eine Situation eingetroffen, wo ich auf der physischen Ebene ganz klar nehmen muss, aber auch auf der energetischen, seelischen Ebene sehr viel bekomme. Und wenn ich dann merke, ich bin nicht nur Empfänger, sondern ich kann auch noch immer noch was geben, dann ja, macht mich das glücklich.
Lücke, wenn ich das jetzt so höre, dann fällt mir die ganze Zeit auf, was für eine unglaubliche Geduld und was für eine geradezu stoische Herangehensweise an den Tod der Felix da hat. Ich muss da gerade mal so an Schlingensief zum Beispiel denken, der ja so wütend war gegen den Tod und der auf die Barrikaden gegangen ist. Und soweit ich weiß, ist das auch eine der klassischen Phasen, durch die man läuft, wenn man totgeweiht ist. Hat das hier so nicht stattgefunden?
Das habe ich Felix auch gefragt. Also ich habe ihn irgendwann auch mal gefragt, ob er so eine Wut hatte. Und er meinte, das wäre bei ihm nicht so gewesen. Und ich finde, das passt auch zu seinem Wesen, seinem Lebensstil, seinem Denken, von dem, was ich jetzt mitbekommen habe, nämlich so ein Mitschwingen mit dem, was das Leben bringt. Ja? Und das auch in so einer Situation. Also er hatte natürlich auch, das weiß ich natürlich nur aus dem Erzählen, in unseren Interviewsituationen gab es das nicht, Situationen oder Momente, wo er wirklich verzweifelt war. Natürlich hat er auch geweint, er hatte einfach auch große Trauer in sich. Und trotzdem hat er es immer wieder geschafft, sich einzuschwingen mit dem, was gerade bei ihm im Leben ist. Und das fand ich auch so stark, das hat mich so beeindruckt. Also bei denen war das so, dass unheimlich viele Hilfsangebote kamen. Also wir saßen dann dort in der Küche und dann kommt die Nachbarin rein und sagt, ich gehe einkaufen, kann ich was mitbringen? Eine Viertelstunde später kam die Nächste und sagt, ich würde gerne bei euch putzen, wann würde es denn passen? Wow, also sie hatten wirklich so ein ganz großes Unterstützerinnennetz um sich herum. Und Felix hat mehrmals gesagt, dass, wie gut ihm das tut, dass das so wichtig für ihn ist. Und einmal hat er gesagt, er glaubt, dass ihm das beim Überleben geholfen hat. Dass es so viele Menschen gab, die um die Familie herum waren und dass er nicht alleine war. Also dieses Ich bin nicht allein, das war für ihn ganz essentiell. Und was unser Verhältnis betrifft, also ich glaube, wir haben uns so langsam aneinander angenähert. Also ich habe immer mehr Vertrauen und Sicherheit in der Situation bekommen und zunehmend habe ich dann auch in den Gesprächen mich an die heiklen Fragen herangetraut.
Habe ich Angst davor? Ich habe Ehrfurcht. Es ist natürlich Trauer damit verbunden, weil ich all das aufgebe, was mir jetzt bekannt ist. All die Möglichkeiten des schönen Lebens, die ich mir erarbeitet habe. Und ja, da insoweit weiß ich nicht, ob ich Angst davor habe. Weil ich gleichzeitig überzeugt bin, ja, da kommt was viel Größeres.
Ein Gedanke, der Felix lange begleitet hat. Und er hat mir an diesem Tag, bei diesem Gespräch, auch noch von einem Buch erzählt. Das ist von dem amerikanischen Autor Stephen Levine. Und er hat sich viel mit Sterben und Tod beschäftigt und hat Menschen mit Nahtoderfahrungen interviewt. Und die haben berichtet von einem großen, hellen Licht.
Und ich merke, mich hat das sehr erleichtert, diese Beschreibung. Zu sagen, halt, stopp, warte mal, Felix, wenn du stirbst, dann klar ist dann alles das vorbei, was du jetzt kennst. Klar sind die Freuden vorbei, mit deinen Kindern zu spielen, deine Frau zu lieben, mit deinen Freunden Fußball zu gucken oder was auch immer. Aber es gibt gute Gründe zu der Annahme, dass das, was danach kommt, viel schöner ist, viel größer, viel grenzenloser.
Hast du Felix als vorher irgendwie religiösen Menschen wahrgenommen?
Also religiös im Sinne von spirituell habe ich ihn wahrgenommen.
Ich kann das total verstehen, diesen Impuls. Und das hat ja auch in dieser Situation was total Tröstendes. Aber ich muss gerade so an so Statistiken denken, die sagen, dass die Menschen wohl immer weniger religiös im eigentlichen Sinne sind, aber immer häufiger davon überzeugt sind, dass es im Jenseits weitergeht. Und so kommt mir das ja auch vor. Also dieser große Trost, den man versucht, daraus zu ziehen. Aber letzten Endes, ja, hat es für mich, wenn ich ganz ehrlich bin, auch was leicht Verzweifeltes.
Ach echt, ja? Das ging mir nicht so. Ich fand das und finde, das ist auch was ich für mich mitgenommen habe. Ich finde, dass diesen Gedanken, Und dieses Gefühl total nachvollziehbar und tröstlich. Aber das ist, glaube ich, eine Grundsatzentscheidung.
Die jeder für sich, wir sind hier ganz bei den ganz großen Themen. Wie halten Sie es denn mit der Religion? Erzähl uns lieber weiter, wie Felix' Geschichte weitergeht.
Ja, ich hatte zu dem Zeitpunkt das Gefühl, dass Felix auch durch diese Vorstellung davon, dass es hinterher weitergeht, wie auch immer, zu so einem inneren Frieden gefunden hat. Für mich von außen war das eine Zeit, die ich als traurig empfunden habe, und gleichzeitig hat mir diese Klarheit auch Ruhe gegeben. Und das fühlte sich irgendwie rund an. Das war dann so im April 2018. Und dann kam ich zu einem neuen Besuch zu ihm. Ich bin damals so einmal in der Woche zu ihm gegangen, und da hat Felix auf einmal erzählt, dass er noch mal eine neue Therapie machen will. Also sie hatten ihm im Krankenhaus eine Therapie angeboten, da wird mit Radioaktivität gearbeitet. Das ist noch experimentell, das ist noch nicht endgültig zugelassen. Das macht man nur bei Menschen, wo klar ist, dass sie sowieso in absehbarer Zeit sterben. Aber man erhofft sich dadurch noch ein bisschen Lebensverlängerung. Und Felix hat sich dann doch entschlossen, das noch zu machen. Das war unser letztes Gespräch, was wir miteinander geführt haben, als er davon erzählt hat.
Gibt es noch irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt heute?
Ist schon was, was durchaus auch mit der Lebensverlängerung zu tun hat. In den letzten Tagen ist mir bewusst geworden, wie sehr mein Zustand auch eine Last ist für meine Lieben. Lilly hat ihr Leben seit 2 Jahren auf Standby. Um die 2 Kinder wird sie sich sowieso kümmern, aber was macht sie sonst mit ihrem Leben? Merlin, mein mittlerer Sohn, der bei uns lebt, der wäre längst woanders. Also der würde reisen oder, keine Ahnung, irgendwie sein Leben weiterleben. Oder auch meine älteste Tochter. Also es sind einfach viele Menschen, die ihr Leben danach ausrichten, wo ich mir schon vorstelle, dass es auch eine Befreiung wäre, wenn ich sterben würde. Das wirft so einen Schatten auf dieses, ja, ich mache eine neue Therapie und wow, und kann ich noch länger leben und sowas. Sondern auch zu schauen, ja, es, was gebe ich den anderen?
Was für eine Größe. Unglaublich.
Was für eine Größe.
Und was für Entscheidungen getroffen werden müssen, nicht nur die einen selbst betreffen, sondern das ganze Umfeld betreffen.
Und auch wie klar und wie hellsichtig und im Grunde, ja, wie realistisch er seine Situation sieht, das ist schon wirklich ziemlich bemerkenswert.
Ja, mich hat das auch total bewegt, dass er auch in dieser Situation noch beide oder mehrere Seiten im Blick hatte.
Mhm.
Ja, also der hat nicht nur nach sich geguckt und was könnte ich jetzt noch und hier und da, sondern der hat seine Liebsten mit im Blick gehabt die ganze Zeit. Dann ging es so weiter, dass Felix diese neue experimentelle Therapie mit der Radioaktivität angefangen hat. Und wenige Tage nach dem Therapiebeginn hat sich sein körperlicher Zustand sehr verschlechtert. Er ist auf einmal ein Pflegefall geworden, konnte sich nicht mehr um sich selber kümmern. Und das war dann richtig schwer für ihn. Seine Frau Lilly, seine zweite Frau, hat mir von ihrem letzten Besuch bei ihm erzählt.
Wenn ich jetzt so von jetzt drauf schaue, mit dem Wissen, dass er dann stirbt, war der Besuch irgendwie schon anders als andere Besuche. Zum einen hatte ich irgendwie extra Essen gekocht und hatte mich nochmal schick angezogen und so. Und es war irgendwie ja schon eher so wie so ein kleines Fest nochmal zusammen. So eine gelöste, freudige Stimmung auch, und wo er auch noch mal ganz viele Scherze gemacht hat und ganz zärtlich war. Das war ein richtig schöner Nachmittag. Als es geklingelt hat, habe ich gehofft, dass es das Krankenhaus ist, das mir irgendwas über den Gesundheitszustand sagt. Aber genau, also als der Arzt dann dran war, und ich gemerkt habe, es ist der Arzt und nicht irgendein Pfleger, da war mir irgendwie ganz klar, dass das jetzt die Nachricht ist über den Tod.
Und ja, irgendwie ist da so für mich die Zeit stehen geblieben und die Welt. Und das war irgendwie so, ja, ganz unglaublich.
Eigentlich hatte Felix sich sehr gewünscht, zu Hause zu sterben, im Kreis seiner Lieben. Und dieser Wunsch hat sich aber nicht erfüllt für ihn. Und dann hat Lilly den Körper nochmal nach Hause geholt. Also sie hat Felix' Körper aus dem Krankenhaus nach Hause bringen lassen. Und dann haben sich zuerst verabschiedet die Familie, also ich sage jetzt mal die Familien, ne? So die erste Familie mit Elaine, der ersten Frau und den großen Kindern. Und dann Lilly mit den beiden kleinen Kindern, die haben Felix bei Felix gesessen. Die haben Felix ins Wohnzimmer gelegt, auf einen schönen Futon mit einem bunten Tuch drunter, haben Kerzen und Blumen aufgestellt, haben Fotoalben hingelegt. Und dann hat sich die Familie zu Felix gesetzt und ist bei ihm gewesen. Und für den nächsten Tag hat Lilly dann Freunde eingeladen, auch zu ihr zu kommen nach Hause und sich von Felix zu verabschieden. Ich bin da auch hingegangen. Es war ein Sommertag, es war Mai, aber es war dieser heiße Sommer 2018. Es war ganz warm und es war ganz hell und es war ganz friedlich. Und Felix lag da und sah friedlich aus. Und ich habe dann mit Felix' großer Tochter Emilou darüber gesprochen.
Es war gut, ihn nochmal zu sehen, denke ich. Das hat für mich auch, ich habe den Körper berührt. Das war ganz, ganz spannend. Diese Kälte zu spüren und auch die, wie sage ich denn, Konsistenz des Körpers ist ganz anders, ganz schwer erklärbar, aber es ist ganz groß und es hat aber für mich ganz klar gemacht, das ist nicht mehr mein Papa. Das ist die Hülle. Aber das, was mein Papa ausmacht, das ist nicht mehr hier greifbar.
Ende Mai 2018 wird Felix dann in Leipzig beerdigt auf einem schönen kleinen grünen Friedhof. Die Familie hat den Holzsack zusammen bemalt, der steht in der Friedhofskapelle. Es gibt einen großen bunten Strauß Feldblumen und ich weiß nicht, sind so vielleicht um die 100 Leute gekommen, um sich von Felix zu verabschieden. Und auch das, auch diese Beerdigung hat in so einer klaren, würdevollen und ruhigen Atmosphäre stattgefunden, so wie dieser ganze Prozess gelaufen ist.
Ja, mir geht das tatsächlich sehr nah, weil ich mit meinen biblischen 49 Jahren noch nie einen Menschen gesehen habe, der gestorben ist. Ich habe eben auch meinen Vater nicht gesehen, der gestorben ist, als ich 20 war. Und ich hätte ihn, glaube ich, wahnsinnig gerne gesehen, weil ich genau dieses Abschiednehmen wahnsinnig gerne erlebt hätte. Und ich glaube auch, dass es inzwischen richtig ging, so ein Topos, dass Menschen in der Trauerarbeit ganz, ganz viel davon haben, wenn sie genau auf diese Weise Adieu sagen können. Wie war das eigentlich bei dir, Julia?
Ich habe meinen Vater noch gesehen. Wir sind dann auch, der ist auch im Krankenhaus gestorben und wir sind alle hingefahren und haben uns von ihm verabschieden können. Und ich habe mich auch auf sein Bett geworfen und noch an seinen mittelwarmen Hals geschmiegt. Und das ging aber gar nicht. Also ich wurde da richtig weggerupft dann. Ich finde auch total schön zu hören, wie die ganze Familie in diesem Sterben wirklich involviert war. Und wir haben das so nicht unbedingt erlebt, weil das doch sehr tabuisiert war. Und diese Unnahbarkeit vom Tod, auch jetzt über diese Audiomöglichkeit noch eine Stimme zu hören, zu einer Nahbarkeit oder näher werden, näher kommen zum Tod, finde ich unglaublich heilsam und integrierend in unser Leben.
Das finde ich eine ganz, ganz interessante Frage. Gerade dieses, wie uns das berührt, wenn wir jetzt die Stimme des Verstorbenen hören. Ich habe da gerade so ein tolles Buch dazu gelesen. Das heißt Die digitale Seele. Und da geht es darum, wie wir eben auch versuchen, mit Hilfe von digitalen Angeboten unsterblich zu werden. Und wie diese Frage erst auf den ersten Blick natürlich geradezu Ja, also nach Größenwahn und narzisstischer Selbstüberschätzung, und können wir nicht damit leben, dass sich die Welt weiterdreht, auch wenn wir nicht mehr da sind, anhört. Aber wie es tatsächlich ganz vielen Angehörigen total hilft, wenn da auch noch was übrig bleibt von dem Geliebten oder der Geliebten. Das ist eine ganz schwierige Frage, finde ich, eine ganz schwierige Gratwanderung. Ich hatte jetzt auch gedacht, es würde einfach schlicht unheimlich sein, jemanden wie Felix zu hören, aber eigentlich ist es wahnsinnig, es ist ein Schatz.
Also ich glaube, also das, was ich an Rückmeldungen von der Familie bekommen habe, war auch so, dass sie das als Schatz empfinden. Und stelle mir dann auch vor, wie das vielleicht ist für seine Kinder mal, für die Kleinen, die ihn ja wirklich nur kurz erlebt haben. Wenn sie auch über das Denken und Fühlen ihres Papas nochmal wirklich den Ton von ihm im Ohr haben können.
Lücke, jetzt habe ich dich gar nicht gefragt, wie oft habt ihr euch eigentlich getroffen in dieser letzten Zeit? Wie häufig warst du da und was hat das mit dir dann auch gemacht?
Ich war vielleicht so 6-mal da, 6-7-mal, immer so Gespräche von 1-1,5 Stunden. Ja, und was hat das mit mir gemacht? Also erstmal hat es mich wirklich, das klingt jetzt vielleicht komisch, geschockt, dass es den Tod wirklich gibt. Also und nämlich nicht, dass es den einfach gibt, sondern dieses Wissen, und der wird auch zu mir kommen. Und wie will ich bis dahin gelebt haben? Also ich habe mir einfach die Sinnfrage nochmal völlig neu gestellt. Und wo gibt es in mir und auch in meinen Beziehungen, die ich um mich herum habe, die Stellen, wo ich noch aufräumen möchte und aufräumen muss, damit ich ein Leben in Frieden leben kann.
Wie sieht es denn bei Felix aus, dieses Wissen um, ich produziere jetzt noch gemeinsam was Bleibendes, was ich weitergeben kann? Hat ihm das auch geholfen, in diesen Momenten immer wieder neuen Mut zu schöpfen, dass er was Bleibendes hinterlässt?
Also ich vermute schon, darüber haben wir nicht gesprochen, aber ich vermute, dass ihm das Freude bereitet hat.
Habt ihr eigentlich heute noch Kontakt? Weißt du, wie es der Familie von Felix heute geht?
Also wir haben kaum Kontakt. Also was einfach daran liegt, dass jeder so mit sich selbst beschäftigt ist. Und ich habe jetzt aber vor der Sendung bin ich auf die Familie zugegangen. Also ich habe Kontakt aufgenommen, weil ich das eben wissen wollte. Und ich habe mich getroffen mit Emilu, Felix ältester Tochter. Und da habe ich mich total gefreut. Die hat mir erzählt, dass sie 1,5 Jahre nach Felix Tod Mutter geworden ist. Da gibt es jetzt ein neues Leben in der Familie. Und Lilly lebt mit ihren Kindern weiter in Leipzig. Die große Tochter geht inzwischen in die Schule und der Kleine geht in den Kindergarten. Und dann habe ich mich noch getroffen mit Hélène, mit Felix erster Frau, die ja auch die ganze Zeit dabei war bei diesem Prozess. Und ich habe sie gefragt, wie sie von heute aus auf die Zeit schaut.
Er hat gesagt, er will nicht kämpfen gegen Krebs. Also dieser nicht in den Kampf zu gehen, ist ganz wichtig. Allgemein, für mich auch. Die Vorstellung, dass ich habe nicht zu kämpfen, sondern mich zu öffnen. Und ich glaube, er hat das versucht und wahrscheinlich auch geschafft teilweise. Und das ist schön. Also er hat viel beigebracht, finde ich. Das war von seiner Natur, also wirken, mitwirken wollen. Und ich finde, er hat das gut gemacht.
Ich glaube, das ist was Felix total gefreut hätte, wenn er das gehört hätte, weil dieses Wirken wollen, in die Welt wirken wollen, das war so wichtig für ihn. Und wenn Hélène jetzt beschreibt, dass sie das erlebt hat in dieser Zeit mit ihm, dann ist das sicherlich eine große Freude, wäre das sicherlich eine große Freude für Felix gewesen. Ich würde ihm jetzt gerne noch das letzte Wort geben, mit einem Gedanken von ihm enden, der in mir auch noch nachhallt.
Eine Einsicht, dass in den Beziehungen zu meinen Ängsten, zu meinen Liebsten, eine Gewissheit in mir ist, dass auch wenn der Körper weg ist, meine Liebe trotzdem da sein wird. Das sage ich gerade meiner kleinen 5-jährigen Tochter immer wieder, dass auch wenn ich nicht da bin, meine Liebe in ihrem Herzen wohnt und sie immer begleiten wird.
Vielen Dank, dass du uns an dieser Geschichte hast teilhaben lassen, Lücke.
Ja, sehr gerne. Danke, dass ich hier sein durfte.
Sehr berührend und sehr wichtig.
Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass diese Geschichte hier nochmal Raum gefunden hat.
Ja, Julia, und wir sind jetzt hier zurückgeblieben, noch leicht bedröppelt, und du fragst so schön, wollen wir noch eine rauchen? Das wäre genau der Moment, wo ich irgendwie große Lust hätte, wieder anzufangen mit Rauchen. Apropos, wie kommst du eigentlich durch diese komischen Zeiten gerade? Wir haben uns ja jetzt auch wieder 2-3 Wochen gar nicht gesehen, sonst regelmäßig, aber auch unsere Treffen sind total eingeschlafen. Wie kommst du jetzt hier irgendwie sozial durch diese komischen Wochen?
Nicht sehr sozial. Ich befreunde mich sehr eng mit mir selbst und ich erlebe lustige und streitvolle Stunden auch mit meinem Sohn. Und wir hatten gerade eine sehr fröhliche Mitbewohnerin noch bei uns, die unglaublich toll Selbstfürsorge betrieben hat. Und da habe ich mir ein bisschen was abgeguckt.
Wow, wie hat sie das gemacht?
Die ist sehr früh immer aufgestanden und hat sich irgendeinen tollen Duft angezündet. Aha. Und dann meditiert und dann Yoga gemacht und dann ist sie spazieren gegangen und tolles veganes Frühstück, und sie war so sehr bedacht, dass es ihr gut geht, und ich finde es total wichtig, weil ich das total vergesse. Ich starte und renne dann
aber
durch
den
Tag. Aber
ich stelle mir das, wenn ich ganz ehrlich bin, so ein bisschen anstrengend vor, da so jemanden an seiner Seite zu haben, der da wirklich in der Hinsicht so richtig alle Register zieht und das der dann auch schon wieder fast professionell betreibt. Also das ist doch ein enormer Aufwand, sich so um sich selbst zu kümmern. Also ich würde das überhaupt nicht hinkriegen.
Ja, aber das sind ja andere Systeme. Die hat keine Kinder, keinen Hund, Freiberuflerin, gerade eine Pause in Berlin, lebt eigentlich im Ausland. Das war eine sehr spezielle Situation. Die war wegen einer Arbeitserlaubnis, die sie brauchte hier. Und ich habe das auch erst skeptisch gesehen und dachte, warum mache ich eigentlich mal nicht irgendwas Gutes für mich? Und gerade in Zeiten von Corona präventiv sich um sich zu sorgen und zu kümmern und viel rauszugehen und die Natur zu genießen. Genießen und tolle Musik zu hören und gute Bücher zu lesen, das ist super wichtig. Mhm. Und ich finde, genau diese Inseln müssen wir uns gerade in diesen wahnsinnigen Alltag einbauen.
Ja, total. Allein nur können vor Lachen. Also ich merke immer, dass mich dann doch auch so der Arbeitsalltag ganz schön auffrisst, dass ich dann immer so voll der guten Vorsätze bin und das so richtig nicht hinkriege. Du wiederum hast ja das ganz große Glück, dass du noch Molly bei dir wohnen hast. Und über Molly haben wir noch gar nicht gesprochen. Molly ist ein Assistenzhund.
Genau, Molly ist ein schwarzer, strubbeliger Therapie- und Assistenzhund, und als meine Tochter Lotte auszog, zog Molly bei uns ein. Das war ein zeitliches Mismatch. Trotz alledem macht uns alle dieser Therapiehund total glücklich, und wir müssen 3-mal am Tag größere Spaziergänge machen, egal wie viel Arbeit, egal wie viel emotionaler Stress, wir gehen raus, und natürlich abwechselnd auch mit meinem Sohn. Das bringt uns immer wieder zum Lachen. Es gibt viel mehr Fröhlichkeit und viel mehr auch Unerwartetes. Neue Begegnungen draußen, die ja in Corona-Zeiten auch nicht wirklich so an der Tagesordnung sind. Nur der Wermutstropfen gerade ist, dass Molly nicht in die WG darf und nicht Lotte besuchen darf.
Und eigentlich sind nämlich Molly und Lotte wirklich so ein richtiges Dreamteam. Also man muss sagen, Molly ist richtig auf Lotte hin trainiert, ne?
Ja.
Und du hast ja schon erzählt, deine Tochter Lotte hat durchaus auch so sehr, sehr unglückliche Phasen, weint manchmal sehr, sehr lange und ausdauernd. Sie ist auch aggressiv, wütend gegen sich und die Welt. Und an der Stelle ist richtig, also Molly als Beistand richtig gehend ausgebildet. Was macht dann Molly?
Ja, Molly hat zum Beispiel gelernt, mit zärtlichem Anstupsen diese Aggressionswellen auch zu durchbrechen. Und Molly ist eine leidenschaftliche Ohrleckerin und führt einfach auch dazu, dass Lotte abgelenkt ist und manchmal dann gar nicht mehr weiß, warum sie geschrien hat, und wir dann diese Aggressionen besser in den Griff bekommen können. Und es ist nicht so viel Interaktion zwischen den beiden, aber die stattfindet, ist sehr heilsam, auch für Lotte, weil sie wirklich was zurückbekommt von Molly an Nähe, an Zuneigung, an einer irgendwie auch gearteten Freundschaft zwischen den beiden. Mhm. Das, was so fehlt häufig.
Ja, und du sagst gerade, du lernst auch jede Menge Leute kennen. Das ist ja ein echtes Phänomen, dass man, wenn man mit Molly durch die Straße rennt, im Grunde eine Schneise der gebrochenen Herzen hinter sich lässt. Ne? Wo man geht und steht, alle lieben dieses komische Urvieh.
ich habe auch den Eindruck, je nachdem, was man dann für einen Hund bei sich hat, stehen ganz andere Menschen auf einen. Also wir haben mal eine Weile lang immer so einen kleinen Pudel ausgeliehen. Den hat besonders gern mein Mann dann ausgeführt. Einfach weil so eine bestimmte Sorte Frau ganz offenbar auf diesen Pudel stand und dann auch gleich auf ihn mit. Was hast du für Erfahrungen mit Molly? Wer liebt euch?
Uns lieben die Jugendlichen. Also da, wo wir wohnen, um den Kirchplatz herum, sitzen viele, die abends da auch ein durchziehen oder ein Bierchen trinken. Und wir machen da unsere Abendrunde. Und die sind so angezogen von Molly. Und es sind so wahnsinnig coole, stylische Menschen, die hinknien und es blubbern nur so zärtliche Worte aus deren Mündern raus. Also auf jeden Fall Jugendliche und aber auch ältere Damen, die mich jetzt auch häufiger schon angesprochen haben, ob sie einfach mal kuscheln und streicheln dürfen.
Oh, Wahnsinn. Und dann bist du auch so großherzig und lässt sie. Und ja, dann leckt Molly ihnen das Ohr.
Richtig.
Herrlich. Aber verrat uns doch noch mal ganz kurz. Ich glaube, in letzter Zeit bist du auch Fachfrau im, naja, noch nicht ganz, aber so ähnlich Vorstufe vom Eisbaden. Also du gehst auch gerne jetzt noch bei diesen Temperaturen ins Wasser. Stimmt das?
Ja, ich habe mir jetzt tatsächlich vorgenommen, mich ein bisschen abzuhärten für diese lange dunkle Zeit, die uns bevorsteht. Und ich fahre sehr gerne, auch aufgrund des Hundes, raus. Und der Hellsee ist so mein Ziel zurzeit. Da kann man super drum joggen. Und dann bin ich auch baden gegangen. Und ich habe es kaum reingeschafft. Ich bin ganz gut mit kalten Gewässern. Ich habe es letzte Woche kaum reingeschafft. 4 Züge rausgesprungen. Und dann hatte ich so einen stolzen Hund. Die ist so neben mir gesprungen vor Freude. Denn ich war drin und sie nicht wirklich.
Der Wasserhund. Ich ja, meine, ist auch in der Hinsicht natürlich Assistenzhund. Ganz klarer Fall.
Richtig.
Wenn ich einen Assistenzhund hätte, so einen Wasserhund, dann wäre ich auch, naja. Wir sind schon am Ende von Plus Eins und es ist leider die Zeit, wo wir uns auch verabschieden müssen. Meine Lieblingsgästin Julia Latscher. Ich habe mich total gefreut, dass du heute hier warst. Und das war natürlich zwischendurch auch ganz schön harte Kost, keine Frage. Aber ich glaube, wir haben hier beide gesessen und diesen Felix und auch seine Freundin Lücke Langer sehr, sehr bewundert für das, was die beiden erlebt haben. Und ehrlich gesagt, angesichts solcher Geschichten ist das dann auch fast wieder, relativiert sich dann auch schon wieder fast ein bisschen, was man jetzt in diesen kommenden Wochen wahrscheinlich so für eine Durststrecke vor sich hat mit Corona und allem, was daran hängt. Julia und ich hoffe, dir hat es ähnlich viel Spaß gemacht wie mir und ich hoffe natürlich, dass es Ihnen, werte Hörerinnen und Hörer, auch Spaß gemacht hat und bleiben Sie gesund.
Und munter.
Tschüss.
Tschüss.